Wenn man mal 10 Jahre zurückgeht, hat die gesetzliche Krankenversicherung an Leistungsausgaben pro Versicherten 2.900 Euro ausgegeben pro Jahr. Mittlerweile in diesem Jahr gehen wir davon aus, dass die Kosten pro Versicherten bei 4.800 liegen. Das ist in 10 Jahren ein Kostenzuwachs von 66%. Wir haben aber im gleichen Zeitraum nur eine Einnahmensteigerung, ist aber der Versicherten gab von 50%. Also daran sieht man ja erstmal, dass genau dieses Thema der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung auseinanderläuft. Und wir müssen wieder dazu kommen, dass wir eine sogenannte einnahmenorientierte Ausgabenpolitik betreiben.
Ich bin Dachdeckermeister, und selbst wenn ich da mehr als die Hälfte des Daches gedeckt habe, solange es reinregnet, bekomme ich kein Lob von meiner Kundschaft. Und es regnet noch rein bei uns.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK Klassik. In unserem Podcast befassen wir uns mit Themen und Fragestellungen, die für alle interessant und wichtig sind, die Führungsverantwortung oder unternehmerische Verantwortung haben. Und heute geht es um das Thema ein Jahr Kabinett Merz, Quo Vadis, gesetzliche Krankenversicherung. Ich bin Kai Holm, Trainer bei der IKK Klassik, und meine Gäste heute sind Frank Hippler aus Erfurt zugeschaltet, Vorstandsvorsitzender der IKK Klassik. Hallo, Herr Hippler, guten Abend.
Hallo, Herr Holm, grüße Sie.
Und als zweiten Gast haben wir dabei aus Frankfurt zugeschaltet Jörg Dittrich. Der ist der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks und Mitglied im Verwaltungsrat der IKK Klassik, Präsident der Handwerkskammer Dresden, Vorsitzender des Unternehmerverbandes Deutsches Handwerk. Hallo, Herr Dittrich, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, Herr Holm, hallo, Herr Hippler.
Ja, Sie haben den Titel des heutigen Podcasts gehört: Ein Jahr Kabinett Merz, Quo Vadis, gesetzliche Krankenversicherung. Meine Herren, was ist aus Ihrer Sicht Ihr Gefühl, was ein Jahr des Aufbruchs oder ist es ein Jahr des Vertagens, Herr Hippler?
Ja, leider ist mal, komme ich zur Antwort B. Also der Eindruck ist da, ist mal, dass leider im ersten Jahr ist mal in Sachen Gesundheitspolitik ist mal sehr, sehr wenig wirklich neu angeschoben wurde. Im Gegenteil, ist mal Dinge, die in der Vorgängerregierung ist mal beschlossen wurden, wie zum Beispiel das Thema Krankenhausreform, wurde nochmal neu aufgeschnürt. Das heißt, wir sind immer noch nicht in einer Umsetzungsphase gekommen, obwohl es dringend notwendig wäre. Wir haben gesehen, wie schwierig es war, sind wir zum Jahresende, sind wir noch ein kleines Sparpaket zusammenzuschnüren. Sind wir, die Krankenkassen wussten 4 Tage vor Weihnachten noch nicht, ob das Sparpaket kommt oder nicht. Das ist für eine Haushaltsplanung natürlich sind wir, eine ja, geradezu wahnwitzige sind wir, Angelegenheit. Von daher muss man leider sagen, sehr viel vertagt und auch viele Themen, die jetzt erstmal wieder in Arbeitsgruppen, in Kommissionen gegeben worden sind, obwohl eigentlich die Erkenntnisse, wo Handlungsbedarf besteht, ist mal da wären. Also insofern muss ich leider sagen, das erste Jahr war in Sachen Gesundheitspolitik, ist mal eher ein verlorenes, ist mal und weit davon entfernt, Aufbruchsstimmung zu erzeugen.
Herr Dietrich, aus Ihrer Sicht, wie sieht es bei Ihnen aus?
Die Erwartungshaltung ist sehr groß gewesen. Und die Politik, wir sprechen mit ihr natürlich als Zentralverband nicht nur über die Gesundheitsthemen, über alle Themen. Die hat schon viele Dinge angesetzt. Sonderschulden, viele Dinge von der Verteidigung auf den Weg gebracht. Aber das, was wir erwarten an Themen, das ist noch nicht so entschlossen angegangen. Und deswegen ist es mit dem Lob Richtung Bundesregierung recht schwierig. Ich bin Dachdeckermeister, und selbst wenn ich da mehr als die Hälfte des Daches gedeckt habe, solange es reinregnet, bekomme ich kein Lob von meiner Kundschaft. Und es regnet noch rein bei uns.
Und das scheint ja dann auch nicht nur ein Nieselregen zu sein, wenn Sie sagen, ein halbes Dach ist noch ungedeckt. Ich will da noch mal ein bisschen nachfragen. Welchen Eindruck haben Sie, standen die strukturellen Probleme der Gesundheitsversorgung wirklich im Fokus, wenn Sie den Blick auf die potenzielle Reform richten? Herr Hippler.
Nein, also wir kennen ja die Themen, ist immer die ist immer strukturell ist immer definitiv bewegt werden müssen. Das ist vorneweg, ich hatte es eben schon mal gesagt, die Krankenhausreform. Hier haben wir erlebt, ist immer, dass man sozusagen das Paket wieder aufgeschnürt hat und jetzt am Ende die Gefahr groß ist, immer, dass zwar viel Geld über den Transformationsfonds in die Krankenhäuser investiert wird, dass sich aber am Ende keine Strukturen verändern. Anderes Beispiel, was auch dringend ist immer, in den Strukturen reformiert werden muss, ist Notfall. Bereich, ist immer, da hatte schon Herr Spahn versucht, eine Notfallreform in Kraft zu setzen. Die ist dann dem Regierungswechsel zum Opfer gefallen. Das Gleiche ging bei Herrn Lauterbach weiter. Also das heißt, man hat eigentlich als Regierung, als Neuregierung, eine Notfallreform hätte man übernehmen können, weil die beiden Entwürfe vorneweg unterscheiden sich in nichts durch den jetzigen Entwurf, der jetzt gerade auf den Weg gebracht wird. Aber man hat ihn ein Jahr liegen lassen, anstatt ihn direkt anzugehen. Und der weitere Bereich, da ist man jetzt langsam dabei, in die Spur zu kommen, ist im ambulanten Bereich endlich auch das Primärversorgungssystem in Kraft zu setzen oder so ein Gesetz dazu zu formulieren, das auch mal sicherstellt, dass die Menschen auch durch das Gesundheitssystem wirklich gut gesteuert werden, weil wir sind eines der wenigen Länder, das völlig ungesteuert auch den Zugang zu den Ärzten ermöglicht. Und in allen anderen Ländern läuft das mittlerweile mit einer guten Steuerung und auch mit besseren Ergebnissen. Also von daher, die Strukturprobleme sind aus meiner Sicht bislang noch gar nicht angegangen. Man hat eher versucht, sicherlich ist man auf der Kostenseite ein bisschen was zu bewegen mit dem kleinen Sparpaket. Und auch jetzt aktuell, aber da werden wir sicherlich nochmal drauf zu sprechen kommen, versucht man eher erstmal die Finanzthemen zu lösen. Nur es wird auf Dauer nicht gehen, ohne wirklich auch die Strukturen zu verändern. Weil ansonsten werden wir immer wieder nur Geld nachschießen. Und das kann ja nicht die Lösung sein. Wir gucken auf die Lohnnebenkostenentwicklung der letzten 2-3 Jahre. Wir gucken auf die Prognosen, was in den nächsten 2-3 Jahren passiert, wenn eben nichts passiert. Und von daher ist dringend Strukturveränderung notwendig. Aber bisher zeichnet sich es noch nicht so richtig ab, wie und wann es losgeht.
Um die Frage auch weiterzugeben an Herrn Dietrich, wie sehen Sie das aus Sicht des Handwerks?
Ich sehe es natürlich globaler, als das Herr Häppler gerade betrachtet hat, weil so eine Reform ja erstmal die Frage ist, aus welchem Blickwinkel wollen wir das machen? Für die Patienten, für die Firmen, für die Ärzte, also die Leistungserbringer, für die Krankenkasse, für den Staat, für die Finanzierung. Und es ist schon ein besonderes Talent, dass wir in einer Situation sind, dass ich niemanden kenne, der zufrieden ist mit der momentanen Situation. Und dass Maßnahmen trotzdem nötig sind. Und ich würde deswegen gern vor allem den Blick der Finanzierung hineintragen, weil der uns alle, egal ob Leistungserbringer oder Krankenkasse, Patienten oder Firmen, alle gemeinschaftlich betrifft als Gesellschaft. Wenn wir unsere sozialen Sicherungssysteme, und da ist die gesetzliche Krankenversicherung eben ein ganz besonders wichtiger Aspekt, wenn wir die nicht in den Griff bekommen, dann sind wir an vielen Stellen im Nachteil. Wir haben so hohe Kosten, dass wir Wettbewerbsfähigkeit verloren haben als Deutschland. Trotzdem haben wir nicht das Ergebnis, was wir brauchen. Und deswegen brauchen wir dort ambitionierte strukturelle Reformen. Das hat Herr Häppler gerade ausgeführt. Und das ist die klare Erwartung. Und deswegen, letzter Punkt, die Prämissen müssten zuerst festgelegt werden und schon da setze ich Kritik an. Zuerst müsste man sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Und als Handwerk ist klar, dass die sozialen Sicherungssysteme am Faktor Arbeit ganz stark hängen. Und wenn dann der prozentuale Anteil inzwischen bei knapp 43% liegt, hälftig von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu zahlen, dann ist das ein großer Staubsauger auch am Nettolohn der Menschen. Und wir müssen uns, was Qualität angeht, der Versorgung, aber eben auch Finanzierung, diese Dinge ansehen und müssen dort an vielen Schrauben drehen, aber zuerst das Ziel setzen, wo soll es hingehen? Und unsere klare Forderung, es muss wieder Richtung 40% wandern, damit die Leistungen des Handwerks bezahlbar bleiben. Und jetzt rede ich nicht vom Export, sondern dass die Leistungen, die wir erbringen als Handwerk, nicht durch Sozialleistungen so teuer werden, dass sie gar nicht mehr stattfinden.
Sie geben ja das Stichwort an der Stelle Finanzen und der Herr Häppler hat es ja eben auch schon als Stichwort gegeben und Sie haben es jetzt auch mit Zahlen gefüttert. Wenn wir jetzt auf das Thema Gesundheitsreform oder gesetzliche Krankenversicherung schauen, wie ernst ist denn die finanzielle Lage der gesetzlichen Krankenversicherung wirklich? Wir reden ja, und das ist ja auch eben schon mehrfach gekommen, ja nicht über ein temporäres Problem, sondern das ist ja ein Thema, was ja auch nicht wirklich neu ist, ne?
Wir reden eben vor allen Dingen über ein strukturelles Problem. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Beitragssatzerhöhungen sind ja kein Naturgesetz. Und sie sind auch so eine Folge, nicht unbedingt nur eine Folge des demografischen Wandels oder ähnlichem oder einer deutlich verbesserten medizinischen Versorgung, sondern sie sind vor allen Dingen aus meiner Sicht in den letzten Jahren Politik gemacht. Ich möchte mal zwei, drei Beispiele nennen. Wir haben vor Jahren, war die Ambition da, dass gesetzlich Versicherte schneller an Termine kommen sollen, beim Hausarzt, beim Facharzt etc. pp. Man hat das Terminservicegesetz kreiert. Die Krankenkassen haben damals schon davor gewarnt, dass das teuer wird, aber nicht automatisch die Versorgung verbessert. Mittlerweile zahlen wir dafür jedes Jahr 3 Milliarden mehr an die Ärzte, ohne dass die Terminlage besser geworden wäre. Anderes Beispiel ist das Thema der sogenannten Pflegebudgets. Man hat vor Jahren die Finanzierung in den Krankenhäusern dahingehend verändert, dass die Krankenkassen jede Pflegekraft, ob sie nötig ist oder nicht, zu 100% refinanziert und auch jede Tarifsteigerung zu 100% durchreichen muss. Auch da haben die Krankenkassen gewarnt. Wir haben in den letzten 2-3 Jahren die Ergebnisse, die Kosten für die Krankenhäuser in den letzten 2 Jahren jeweils 10 Milliarden angestiegen, bei gleichzeitig weniger Krankenhausfällen, bei weniger Auslastung der Krankenhäuser. Also daran sieht man ja, dass viele der heutigen Probleme, der Ausgabenprobleme, die wir haben, jetzt irgendwie nicht rottgegeben sind, sondern sie sind politisch verursacht. Und ich könnte die Liste noch weiter fortsetzen, will das aber an der Stelle gar nicht tun. Und ich möchte mal eine Zahl oder zwei Zahlen sind es nennen, wie sich auch die Kosten in den letzten Jahren entwickelt haben. Wenn man mal 10 Jahre zurückgeht, hat die gesetzliche Krankenversicherung an Leistungsausgaben pro Versicherten 2.900 Euro ausgegeben pro Jahr. Mittlerweile, in diesem Jahr, gehen wir davon aus, dass die Kosten pro Versicherten bei 4.800 liegen. Das ist in 10 Jahren ein Kostenzuwachs von 66%. Wir haben aber im gleichen Zeitraum nur eine Einnahmensteigerung der Versicherten gehabt von 50%. Also daran sieht man ja, dass genau dieses Thema der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung auseinanderläuft. Und wir müssen wieder dazu kommen, dass wir eine sogenannte einnahmenorientierte Ausgabenpolitik betreiben. Also das heißt, dass die Vergütungen für Leistungserbringer nicht stärker steigen dürfen, als umgekehrt auch letzten Endes die durchschnittlichen Löhne steigen. Früher nannte man das Grundlohnanbindung, ist im Gesetz im Übrigen auch verankert. Es gibt einen Paragraphen dafür. Aber es gab halt in den letzten Jahren viele, viele Ausnahmeregelungen dazu. Und das ist, glaube ich, immer sehr elementar. Eine Reform muss dort ansetzen, dass wir nicht höhere Ausgabensteigerungen erleben, als wir umgekehrt auch Einnahmen einnehmen. Das ist ja im Prinzip, was eigentlich im Privaten auch ganz gut ist, zu sagen, ich gebe nicht mehr aus, als ich einnehme. Also es ist eigentlich ein relativ einfaches Prinzip und dazu müssen wir kommen. Dann würden wir die Beiträge stabilisieren, wobei ich bin zu 100% bei Herrn Dietrich. Wir müssen ja nicht nur stabilisieren, wir müssen ja dafür Sorge tragen, dass die Kurve auch wieder in die andere Richtung läuft. Weil 43% ist eine Belastung, die sowohl für die Arbeitnehmenden als auch für die Arbeitgeber schlicht und ergreifend zu hoch ist.
Wie ist es denn aus Ihrer Sicht zu schaffen, erstmal eine Stabilität hinzubekommen auf der einen Seite? Das ist ja auch politisch gewollt. Wie realistisch ist es denn aus Ihrer Sicht, genau das auch langfristig auch hinzubekommen?
Ja. Also ich hatte ja vorhin gesagt, man hat ja auch zu Arbeitsgruppen, zu Kommissionen gegriffen. Das haben wir ja auch durchaus skeptisch beurteilt. Auf der anderen Seite, Sie haben es ja vor einigen Tagen oder Wochen mitbekommen, die Finanzkommission Gesundheit hat ja nun ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen. 66 Maßnahmen wurden dort vorgeschlagen, die umgesetzt werden könnten und sollten, um letzten Endes die Finanzen zu stabilisieren. Insgesamt gesehen umfassten diese 66 Vorschläge ein Volumen für 2027 von 43 Milliarden. Wenn dieses Paket 1:1 in die Umsetzung käme, würde sich also die Finanzsituation verbessern. Wir wissen, dass im nächsten Jahr die GKV voraussichtlich ein Defizit von 15 Milliarden erzielen wird. Ergo würden unterm Strich sogar noch 27 Milliarden übrig bleiben. Diese 27 Milliarden würden, wenn man sie in eine Beitragssatzsenkung umrechnet, die Chance bieten, die Zusatzbeiträge um 1,3 Prozentpunkte abzusenken. Also insofern, wenn man den Mut hätte, die Maßnahmen umzusetzen, wäre auch Senkungspotenzial da. Wir wissen natürlich mittlerweile, aus dem, was die Kommission ermittelt hat, ist ja nun auch ein Gesetzentwurf geworden, das Beitragsstabilisierungsgesetz. Man hat Maßnahmen daraus ausgewählt. Also insofern, ich glaube, wenn die Politik den Mut hat, diese Schritte zu gehen, also mal ein ausgewogenes Paket auf den Weg zu bringen, wäre in der Tat Potenzial da, die Lohnnebenkosten signifikant zu senken.
Herr Dietrich, ich nehme Sie nochmal damit zu, gerade jetzt in diese Fragestellung, wenn Sie die Entwicklung der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung beobachten, was sind denn aus Ihrer Sicht Sorgen, aber auch Hoffnungen, auch mit dem Blick auf die Veränderungen, die potenziell der Gesetzentwurf dann auch mit sich bringt, aus Sicht des Handwerks?
Ich setze genau dort an, wo ich vorhin schon begonnen habe. Herr Hippler hat vor allem qua Vertrag den Blick der Krankenkasse zu wahren. Das ist sein Auftrag und das macht er sehr gut. Mein Auftrag ist ein Tick vielschichtiger, weil ich auf der einen Seite für das Handwerk, für einen Wirtschaftszweig spreche. Und zum anderen ist in dem Handwerk ja auch wieder ein Teil der Leistungserbringung sogar dabei. Worauf möchte ich hinaus, dass Herr Hippler deutlich gemacht hat, wie viel Geld ausgegeben wird und wie es gestiegen ist. Demzufolge ist die Lage als dramatisch einzuschätzen. Jetzt muss man ja fragen, selbst wenn Geld falsch ausgegeben wird, ist es ja irgendwo. Wir müssten dann sagen, wo ist es eigentlich und ist es an der richtigen Stelle? Die Gesundheitshandwerke werden ganz bestimmt nicht im Verdacht sein, dass sie zu hohe Erträge haben. Das muss ja trotzdem irgendwo bezahlt werden. Die Pflegefachkraft, die Krankenhäuser, die trotzdem defizitär sind, liegt es vielleicht an den Landeshaushalten? Ich will das gar nicht in die Tiefe hineingehen, aber diese Ausgabenkritik, die muss natürlich vorangesetzt werden, bevor wir dort hineingreifen. Aber der andere Punkt, und ich komme wieder zurück auf die Gesamtwirtschaft und auf das Handwerk, für das Handwerk ist es dramatisch, dass die sozialen Sicherungssysteme in Gänze drohen, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit gänzlich zu vernichten. Soziale Sicherungssysteme sind ein Standortvorteil. Und wenn sie aber die Wirtschaft abwürgen, dann geht das auch nicht. Das muss auch der Leistungserbringer, der Arzt, die Pflegefachkraft einsehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir möglichst an den richtigen Schrauben drehen, dass wir schauen, wo gibt es auch massive Effizienzverluste. Das hat Herr Hippler gerade, glaube ich, zum Ausdruck bringen wollen, wenn es um das Primärarzt-Themen geht. Dort habe ich gar nicht genügend Ahnung. Aber die Dringlichkeit, die hier liegt, ist sehr, sehr groß. Und es wird viel Aufregung geben um eine solche Reform. Aber es hängt sehr viel davon ab. Es ist der erste Aufschlag, wo überhaupt Reformen kommen sollen. Wir wissen, dass es bei der Rente, in der Einkommensteuer, in der Bürokratie alles noch bevorsteht. Und es ist die Belastungsprobe, schafft die Bundesregierung, solche Reformen überhaupt anzuschieben und schaffen wir es miteinander an der richtigen Stelle, diese Reformen auszuführen. Wenn am Ende dann alle unzufrieden sind und bleiben, dann ist es auch keine kluge Reform. Wir müssen mit den vorhandenen Mitteln effizienter und besser agieren. Das ist der Auftrag.
Sie prognostizieren ja ein bisschen einen heißen Herbst, so will ich das mal sagen. Oder die nächsten Monate werden sicherlich sehr, sehr schwierig werden. Sie haben ja eben angesprochen, dass ja auch noch weitere Themen anstehen. Herr Hippler, ich möchte noch mal zu Ihnen zurückkommen. Wir haben ja das Thema Finanzen eben auf der Tagesordnung gehabt. Und immer wieder kommen ja die Diskussionen auch auf das Thema versicherungsfremde Leistungen zu sprechen. Was ist damit erstens konkret gemeint? Und aus welchem Grund wurde dieses Problem politisch bisher so ignoriert oder beiseite geschoben?
Also es gibt ja eine ganze Reihe von Aufgaben, die dem Grunde nach gar keine klassischen Versicherungsleistungen sind, sondern die der Staat eben in der Durchführung auf die Krankenkassen übertragen hat. Und dafür bekommen die Krankenkassen grundsätzlich eigentlich auch einen entsprechenden Ersatz. Dieser Ersatz ist allerdings vor vielen Jahren mal fixiert worden, auf 14,5 Milliarden pro Jahr. Wenn man heute die versicherungsfremden Leistungen mal alle zusammenrechnet, addiert sich das auf Beträge, die liegen weit über 30 Milliarden. Also von daher wäre es natürlich dringend notwendig, dass der Staat bzw. dieser Betrag auch regelmäßig sozusagen dynamisiert wird, damit er mit der Kostenentwicklung auch standhält. Ganz großer Bereich, wo das natürlich auch sehr deutlich zutage tritt, ist die Versicherung, die Krankenversicherung der Bürgergeldempfänger. Wir bekommen als gesetzliche Krankenversicherung dort beitragen monatlich von um die 120 Euro. Wir haben aber durchschnittlich Ausgaben pro Kopf von ungefähr 400 Euro. Das heißt, das ist eine Unterdeckung. Also das heißt, der Beitrag deckt nur einen Bruchteil der Kosten ab. Das summiert sich pro Bürgergeldempfänger im Jahr auf über 2000 Euro. Und wenn man das auf die Gesamtheit aller hochrechnet, reden wir hier von einer Unterdeckung von 11 bis 12 Milliarden. Das geht natürlich nicht um die Versicherung der Bürgergeldempfänger, die ist natürlich völlig in Ordnung, aber es geht um die Refinanzierung. Also insofern entledigt sich hier der Staat eigentlich der Pflicht, dafür aufzukommen. Und wir haben die Situation schon seit Jahren, schon im letzten Koalitionsvertrag war verankert, dass das verändert werden soll. Die Ampel hat es seinerzeit nicht hinbekommen. Im neuen Koalitionsvertrag steht es ebenfalls drin. Aber auch hier gilt, der Staatshaushalt gibt es momentan nicht her. Deswegen findet das nicht statt. Das heißt, die Beitragszahler zahlen im Prinzip diese 12 Milliarden, die werden aus Beitragsmitteln aufgebracht, würden aber natürlich aus Steuermitteln zu finanzieren sein. Und das hat auch nichts mit rechter Tasche, linker Tasche zu tun, sondern die Zahlenden für Steuern sind eben zumindest in einem guten Teil andere als die Beitragszahlenden in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Krankenkassen klagen ja mittlerweile auch dagegen. Und wir sind sehr gespannt, wie das am Ende ausgeht. Aber es wäre jetzt ein leichtes gewesen, für Entlastung zu sorgen. War im Übrigen auch ein Vorschlag der Fachkommission, die getagt hat. Es war aber auch der erste Vorschlag, der leider abrasiert wurde und sich nicht jetzt im Beitragsentlastungsgesetz wiederfindet.
Vielen Dank, Herr Hippler, dass Sie das so sachlich vortragen. Ich möchte für die Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal deutlich machen, dass es nicht um das Solidarprinzip geht. Soziale Sicherungssysteme sind dazu da, solidarisch zu sein. Aber es ist nicht solidarisch, dass der Staat etwas bestellt und andere es bezahlen lässt. Und um es nochmal klar zu sagen, dass hier Menschen versichert sind, die dann nur von den gesetzlich Krankenversicherten, der Bäckereifachverkäuferin, dem Metallbauer, dem Dachdecker bezahlt werden. Warum werden die nicht von anderen bezahlt, vom Steuerzahler, vom Privatkrankversicherten? Wir können ja irgendjemanden nehmen. Warum wird es diesen gesetzlich Krankenversicherten aufgelastet? Und das ist in Wahrheit empörend. Und dass dann die gesetzliche Krankenversicherung gegen den Staat sogar klagen muss, das ist unglaublich, was wir hier erleben. Und Herr Hippler sagt, ja, mal sehen, was da rauskommt. Ich kann nur hoffen, dass der Rechtsstaat deutlich macht, dass das nicht rechtens ist, diese Sache abzuwälzen. Wenn bei mir das nächste Mal Geld fehlt in der Kasse, dann werde ich nach diesem Prinzip Herrn Hippler eine Rechnung schicken und sagen, Mensch, bezahlen Sie es doch einfach. Ich habe gerade nicht genug. Das müssen Sie doch einfach einsehen. Es ist unfassbar. Das ist nicht in Ordnung, was hier passiert mit den versicherten Geldern, dass wir uns gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen, wie wir mit mehr Eigenverantwortung das wieder alles hinbekommen, wie wir Arbeitsplätze sichern, und der Staat macht sich einen schlanken Fuß. Das würde man im Finanzamt, wenn es um einen Handwerksbetrieb geht, nie hinnehmen. Da gäbe es ganz sicher ganz schnell drastische Maßnahmen. Meine klare Erwartung, dass solche Fehler repariert werden in Zukunft von der Bundesregierung, es ist nicht in Ordnung.
Das heißt hier letztendlich, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist dann an die gesetzliche Krankenversicherung quasi geparkt oder übergegangen.
Herr Holm, an die gesetzliche Krankenversicherung, das klingt so nett. An die Versicherten, an die Bäckereifachverkäuferin, an den Dachdecker, das sind Menschen, die das bezahlen. Und warum wird denen diese Kugel an den Fuß geklemmt? Das hat nichts mit Solidarität zu tun. Diese Menschen sind untereinander solidarisch und sie bezahlen auch ihre Steuern an den Staat. Aber sie bekommen zusätzlich eine Last aufgebürdet, die der Gemeinschaft zusteht. Es ist nicht die gesetzliche Krankenversicherung, es sind die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, die dafür gerade stehen müssen. Und das ist nicht in Ordnung.
Mit voller Emotion. Sie haben vorhin beide schon das Thema Strukturentwicklung in den Mund genommen und angedeutet, dass sich an der Stelle auch in der gesetzlichen Krankenversicherung etwas tun muss. Was genau muss ich denn tun in den Strukturen der gesetzlichen Krankenversicherung, im Aufbau von Reformen? Was ist da Ihre Forderung, beziehungsweise was wird dort diskutiert und möglicherweise auch im Gesetzentwurf schon vorbereitet?
Ja, also ich hatte ja vorhin schon einige Punkte genannt. Also der ungesteuerte Zugang ist mal zum System, also sprich immer auch das Primärversorgungssystem. Man muss es mal kommen. Also wir brauchen immer Steuerung im System. Das hilft im Übrigen ja auch den Versicherten, ist man nicht, ist man irgendwie ziellos, und natürlich das Gesundheitssystem zu irren, damit aber auch, ist man mal, Kanäle zu verstopfen, Arztpraxen zu verstopfen, etc. pp. Also das ist der eine Punkt. Wir brauchen eine deutliche Veränderung in den Krankenhaus, ist mal Strukturen. Es kann ja nicht sein, dass wir jedes Jahr in den ohnehin schon größten Ausgabenblock 10 Milliarden mehr reingeben, dass wir aber nur noch 70% Auslastung in den Krankenhäusern haben und gleichzeitig alle Krankenhäuser aber offensichtlich, und das hört man ja Land auf Land ab, ist immer kurz vorm Ruin stehen. Also das passt ja nicht zusammen. Das heißt, wir müssen Krankenhäuser, die Krankenhausreform muss echt umgesetzt werden. Nur wir haben die Sorge, und wir sehen das ja, dass die aktuelle Reform leider schon wieder sehr, sehr stark verwässert wurde. Aber das sind strukturelle Veränderungen, die wir dringend brauchen. Die brauchen wir A, im Sinne einer qualitativ guten Versorgung, die wir in Deutschland noch haben, aber die wir auch weiterhin haben wollen, die aber auf der anderen Seite, und dann ist das zweite ganz, ganz wichtige Thema, die ja auch finanzierbar sein muss. Und Qualität und Kosten dürfen an der Stelle und müssen auch kein Widerspruch sein. Also wir sehen das in anderen Ländern, die dort wesentlich konsequenter vorgegangen sind und die auch deutlich bessere Resultate erzielen. Wir haben uns selbst, unser Verwaltungsrat, wir uns innerhalb natürlich auch ist immer der hauptamtlichen Strukturen uns ja auch damit auseinandergesetzt. Wir haben in den letzten Wochen ist immer die sogenannte Versorgungsagenda 2040 auf den Weg gebracht. Dort haben wir mal ein Bild gemalt, wie aus unserer Sicht Versorgung im Jahr 2040 aussehen muss, mal ein Zielbild zu haben, wohin sich das Ganze auch entwickelt. Und dabei ist uns wichtig, es muss nach wie vor ist man ein Solidarsystem geben, dafür dasteht. Wir brauchen eine gute Qualität, wir brauchen eine Finanzierbarkeit, weil nur wenn diese Dinge auch da sind, werden wir auch eine Akzeptanz des Systems haben. Ist ja auch nochmal enorm wichtig, man darf ja auch nicht vergessen, die gesetzliche Krankenversicherung, eine stabile Krankenversicherung ist ja auch ein wichtiger Anker innerhalb des Staates, was auch das Thema der Demokratie angeht, weil wir kennen ja die Diskussionen, wenn irgendwo über Strukturen mit Angst gesprochen wird, wenn Reduzierung, wenn die Krankenhausschließung sehr problematisch in manchen Regionen dargestellt wird, dann sehen wir das am Ende dann auch, wenn Landtagswahlen stattfinden, wie sich dort Ergebnisse verändern. Also das heißt, ist auch ein Stabilitätsfaktor für die Demokratie, und deswegen brauchen wir diese Veränderungen, und wir wollen dazu beitragen, indem wir unsere Versorgungsagenda 2040 auch in die politische Diskussion einbringen.
Warum ist es denn eigentlich in der Vergangenheit oder grundsätzlich so schwierig, mit strukturellen Reformen umzugehen oder diese überhaupt anzugehen?
Ein Grund ist natürlich mal, dass das Gesundheitssystem ist ja so ein bisschen, Herr Wolser hat bei der Vorstellung der Versorgungsagenda das Bild gemalt, das ist ja ein bisschen ein Haus, das in den letzten Jahren immer wieder mit Anbauten irgendwie erweitert wurde, aber die Grundstruktur stimmt irgendwann nicht mehr. Und so ist auch das Gesundheitssystem, ist ja heute in seiner Struktur eher historisch bedingt. Das ist ja nicht am heutigen Bedarf unbedingt orientiert, jetzt aufgestellt worden. Und natürlich wissen wir auch, wie schwer es ist, alte Strukturen aufzubrechen. Wir sehen das alleine an den Grenzen zwischen dem ambulanten Sektor, dem stationären Sektor. Wir bezahlen teilweise für gleiche Leistung unterschiedliches Geld. Nur je nachdem, in welchem Sektor es erbracht wird. Auch das muss natürlich aufhören. Wir müssen unterm Strich natürlich dazu kommen, dass die gleiche Leistung am Ende auch gleich vergütet wird und nicht es entscheidend ist, in welchem Sektor das stattfindet. Also das heißt, wir haben einfach sehr tradierte Strukturen und haben natürlich auch starke Lobbyarbeit, auch in den Leistungserbringerbereichen, die auch wenig Begeisterung für Veränderung von Strukturen aufbringen.
Veränderung ist ja dann immer ein Stichwort, insbesondere dann, wenn es in unserem Kontext dann in Reformen geht. Letztendlich brauchen wir am Ende ja auch Kompromisssituationen. Herr Dittrich, wie ist es aus Ihrer Perspektive, also nicht nur Ihrer persönlichen, sondern natürlich aus der des Handwerks zu sehen, wie kann so eine Strukturreform tatsächlich angegangen werden?
Also ich oute mich mal als freiwillig gesetzlich Versicherter der Innungskrankenkasse. Ich bin da versichert, ich bin Betroffener. Und mir ist ja vollkommen klar, dass wenn ich jetzt als Handwerksmeister, als Präsident des Zentralverbandes über Reformen im Gesundheitswesen spreche, dass da der Blutdruck bei Ärzten und Leistungserbringern erstmal hochgeht. Wie würde ich reagieren, wenn die Ärzte über Strukturreformen im Handwerk sprechen würden und nicht wir selbst dran teilhaben können? Und deswegen möchte ich gar nicht zuerst an Ärzte und Leistungserbringer in diesem Kontext appellieren, sondern ich möchte zuerst die Punkte aufführen, die stressfrei zu betrachten wären. Und das ist als erstes die Prozesse. Ich habe mir neulich von einem Hörakustiker geben lassen, nochmal die Antragsformulare für ein Hörhilfsmittel. 8, 9 Seiten müssen da ausgefüllt werden. Jetzt kann Herr Häupler sagen, liegt das an der Krankenkasse, liegt das an den Gesetzlichkeiten? Fakt ist, dass es dort aus meiner Sicht massive Prozesskosteneinsparungspotenziale gibt, dass die Gesundheitshandwerke elektronisch abrechnen, aber alles noch einmal ausdrucken und analog ablegen. Wer erfindet solchen Quatsch in Zeiten der Digitalisierung? Also ich behaupte, dass es, was Dokumentationen und Sachen angeht, gewaltige Potenziale gibt. Zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, den habe ich erlebt als Verwaltungsrat, dass wir alles klatschmerkeln, dass wir gar nicht mehr bereit sind, einen Wettbewerb zuzulassen. Ich kann mich noch erinnern, dass die IKK Classic einen anderen Vertrag hatte mit der Zahnmedizin. Das wurde per Gesetz dann verändert. Es geht nicht um die Frage, ob wir 90 Krankenkassen haben, 10 oder 200, sondern es geht um die Frage, welche Gestaltungsspielräume lassen wir diesen Krankenkassen? Das ist mein zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, damit der Patient auch oder der gesetzlich Versicherte auch eine Wahlmöglichkeit hat, zu sagen, ich möchte dieses oder ich möchte jenes, das liegt mir am Herzen. Dritter Punkt, die Länder, die sich aus der Finanzierung der Krankenhäuser zu stark herausgehalten haben und sie sind gesetzlich dazu versichert. Die Landkreise, die sich nicht getrauen, Anpassungen im Krankenhausbereich zu machen, weil sie Angst vor ihren Wählern haben. Das können sie nicht den Krankenkassen anlasten. Dort muss es Bewegung geben. Und natürlich auch die Frage der Vorsorge, die im Blick bleiben muss, dass wir vielleicht dadurch auch Behandlungen verhindern, aber eben auch uns wirklich Ziele setzen, die wir erreichen wollen. Und last but not least, ja, es gibt auch Härten. Wir werden wieder ein Stück Richtung mehr Eigenverantwortung gehen müssen und Transparenz. Ich höre nur den ein oder anderen Leistungserbringer. Ich bin auch Patient, der dann sagt, ja, dafür bekomme ich nur 19 Euro. Keine Ahnung, was der dafür bekommt. Ich weiß das überhaupt nicht. Ich kann es auch nicht beeinflussen. Vielleicht muss dort auch ein Stück Transparenz hinein, um überhaupt Einfluss darauf nehmen zu können und vielleicht eben auch für den, der es leisten kann, ein Stück Eigenanteil, um sichtbar zu machen, dass diese Leistungen eben nicht einfach kostenlos sind.
Wenn ich Sie beide mit den entsprechenden Themen so höre, ist ja auch eine Erwartungshaltung. Und ich habe eben ja schon mal den heißen Herbst angesprochen, für die Zukunft oder eine Perspektive für die Zukunft angesprochen. Erwarten Sie nun tatsächlich einen richtigen Reformboost, auf Englisch-Deutsch, oder meinen Sie, das geht so weiter mit dem Zerreden und Abflachen wieder von Themen, Unklarheiten schaffen, verweichlichen, wie auch immer. Was meinen Sie?
Die Erfahrung in der Demokratie sagt, solange der Druck nicht groß genug ist, passiert nichts. Das ist eigentlich eine negative Aussage, aber der Druck ist groß. Er ist eben nicht nur groß, weil die gesetzliche Krankenversicherung schon jetzt in schwersten Finanzierungsproblemen ist, obwohl die Babyboomer noch nicht mal in Rente sind. Schon jetzt sind wir über die Kante hinaus. Es ist aber auch eine Dringlichkeit, weil die Wirtschaft, weil die Arbeitsplätze das nicht mehr finanzieren können auf Dauer. Die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland ist nicht mehr gegeben. Und diese beiden Punkte, so schlimm sie sind, mache mich zuversichtlich, dass Dinge sich verändern müssen, weil wir sonst noch in sehr viel schwierigere Situationen kommen werden.
Die Frage ist natürlich immer, wann ist der Druck ist mal groß genug? Also wir haben auch in den letzten Jahren schon immer gesagt, eigentlich ist der Druck jetzt schon riesengroß. Trotzdem hat es die Politik immer wieder geschafft, die Themen natürlich irgendwo zu vertagen, zu verschieben oder auch zu verbessern. Ich teile aber zu 100% die Auffassung, dass wenn man sich die Entwicklung der letzten 2 Jahre anschaut, wie sich auch sozusagen die Belastung bei den Krankenkassen, also dann im Ende die Belastung für die Arbeitgeber und für die Versicherten entwickelt hat, ist ja der Zusatzbeitrag enorm stark angestiegen. Und wenn man mal ein bisschen nach vorne schaut, ich hatte vorhin schon das Defizit im nächsten Jahr erwartbar von 15 Milliarden. Wenn nicht korrigierend eingegriffen wird, werden die Krankenkassen im Januar des nächsten Jahres ihre Beiträge um 0,7 bis 0,8 Beitragssatzpunkte anheben müssen. Wenn man sich die Perspektive weiter anschaut bis 2030, wird ohne ein klares Eingreifen der Zusatzbeitrag insgesamt gesehen um 2 Prozentpunkte ansteigen. Dann reden wir nicht mehr wie heute um rund 3%, dann reden wir um 5%. Dann reden wir bei Lohnnebenkosten nicht mehr um 43, dann reden wir um 45%. Und das ist nur die Krankenversicherung, was sich parallel in der Rente, was sich in der Pflege noch tut, kommt ja dann gegebenenfalls noch obendrauf. Also ich glaube, das macht ja sehr deutlich, ein Weiter-so ist überhaupt keine Option. Die Erwartungshaltung an die Politik ist jetzt natürlich, dass jetzt ist mal der erste Teil der Reform, wobei ich tue mich schwer, das Reform zu nennen, weil eigentlich ist es nur eine Art von Kostensteuerung, Kostenreduzierung oder auch Belastungen an der Stelle. Das ist jetzt noch nicht wirklich eine echte Reform, aber zumindest das muss kommen, um erstmal eine Stabilisierung des Beitrages zu erreichen. Und dann muss bis zum Jahresende, derzeit wird ja die Kommission Vorschläge machen, wie sich auch strukturell die Krankenversicherung, die Gesundheitsversorgung weiterentwickeln. Vielleicht muss man ja nochmal weiter zurückdenken. Also es gab Anfang der 90er Jahre, gab es mal den sogenannten Lahnstein-Kompromiss. Das war damals noch unter Minister Seehofer und Herr Dressler für die SPD. Die haben mal gemeinsam eine Vorstellung entwickelt, wie in mehreren Jahren das Gesundheitssystem aussehen soll. Und da bestand Einigkeit, dass eigentlich losgelöst davon, wer nach der nächsten Wahl in der Federführung ist, dass das konsequent fortgesetzt wird. Und strukturelle Veränderungen der Krankenversicherung sind nichts, was nur in einer Legislaturperiode stattfindet. Weil ich glaube, so lange, eine Dekade wird es dauern, bis man wirklich Strukturen in dem System auch verändert. Und ich bin auch optimistisch, dass dieses Jahr was passiert. Ich sage aber auch, es muss dann aber auch bald passieren, weil nach der Sommerpause fangen die Krankenkassen an, die Beiträge fürs nächste Jahr zu kalkulieren und dann brauchen sie auch belastbare Grundlagen. Also insofern der Plan, dass noch vor der Sommerpause das Finanzstabilisierungsgesetz auf den Weg gebracht wird, begrüßen wir sehr, obgleich ich aus der Erfahrung auch meine Bauchschmerzen habe, ob das dann am Ende wirklich auch stattfindet. Aber ich bleibe optimistisch.
Da passt sozusagen meine handschriftlich zugefügte Frage ganz wunderbar dazu. Wenn morgen der 2. Januar 2027 wäre, dann ...
Dann ist die klare Erwartung und nicht nur die Hoffnung, dass viele Reformen auf den Weg gebracht wurden, weil dann schon wieder alle Richtung Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern schauen.
Herr Hebler. Neben dem, dass ich hoffe, dass ich am 2. Januar erstmal keinen Kater mehr von Silvester habe.
Deswegen habe ich den auch genommen.
Ja, genau. Habe ich die Hoffnung, dass sozusagen der erste Teil der Gesundheitsreform am 1.1., also einen Tag vorher, in Kraft getreten ist, der erstmal dafür sorgt, dass die Beiträge stabilisiert werden und dass die Finanzkommission ihren Auftrag gerecht geworden ist, bis 31.12. eine Blaupause vorzulegen, welche strukturellen Veränderungen wir dann mittelfristig brauchen. Und die dann wiederum von der Politik auch aktiv aufgegriffen werden und schnell vorangetrieben werden.
Ja, wir haben in unserem Podcast immer zum Abschluss einen Mythencheck. Und den würde ich gerne mit Ihnen auch durchgehen oder durchsprechen. Ich gebe Ihnen einfach Aussagen und Sie nehmen dazu Stellung, ob das aus Ihrer Sicht richtig ist oder möglicherweise falsch ist oder zumindest teilweise richtig ist. Herr Hebler, ich fange mit Ihnen einfach mal an. Weniger Krankenkassen senken die Verwaltungskosten deutlich.
Ja, ist ja ein sehr beliebtes Thema, was medial auch immer gerne genutzt wird. Wenn man sich anschaut, die Finanzkommission hat sich auch mit dem Thema befasst und kam ja zum Ergebnis, dass sozusagen die Anzahl der Kassen nicht wirklich signifikant sich auf die Finanzlage der Kassen letzten Endes auswirkt an der Stelle. Wir haben heute noch 93 Kassen. Also ich habe mal bei der Krankenkasse angefangen. Da gab es noch 1150 Krankenkassen. Das war Mitte der 80er Jahre. Also man sieht, da war schon durchaus Bewegung drin. Und man muss natürlich auch mal deutlich sagen, 93 Kassen, die 85% der Versicherten sind bei den 20 größten. Das heißt, wir haben eigentlich schon einen relativ starken Konzentrationsprozess. Es gibt aber noch eine ganze Reihe traditionell aus der Vergangenheit von kleinen und kleinsten Betriebskrankenkassen. Ich persönlich habe immer die Auffassung zu sagen, wenn sich dort jemand wohlfühlt und glaubt, dass es gut und richtig ist, bei einer Krankenkasse mit 10.000 Versicherten versichert zu sein, dann soll er doch die Möglichkeit haben. Und den Rest regelt der Markt. Ich glaube, wirtschaftlich gesehen macht es für das System keinen Unterschied. Ich glaube, kleine Krankenkassen sind nicht per se teurer in den Verwaltungskosten als große. Das ist auch empirisch belegbar an der Stelle. Ich glaube nur, dass kleinere Krankenkassen die Herausforderungen der Zukunft in Sachen Digitalisierung, in Dingen Automatisierung, auch in Versorgungsgestaltung, diesen Aufgaben auf Dauer nicht gerecht werden können. Und deswegen bin ich sehr sicher, dass es zu weiteren Konzentrationen kommt. Dazu brauchen wir aber aus meiner Sicht keine gesetzliche Vorgabe.
Vielen Dank. Herr Dittrich, die Digitalisierung löst alle Probleme.
Und lassen Sie mich nicht auch zu dem ersten Mythos was sagen.
Ja, gerne.
Ich komme aus einem Wirtschaftsbereich mit 1 Million Handwerksbetrieben, über 1 Million Handwerksbetrieben. Die Frage, wie viele Krankenkassen man braucht, lässt mich natürlich in meine DDR-Vergangenheit zurückgehen. Da gab es nur eine Krankenkasse. Ich kann Ihnen sagen, das hat auch nicht besser funktioniert. Deswegen kam ich vor mit dem Punkt der Gestaltungsmöglichkeiten. Welche Gestaltungsmöglichkeiten lassen wir diesen Krankenkassen? Was ist dort der gesellschaftliche Wunsch und Wille? Wenn wir sagen, es darf keinen Wettbewerb geben, dann ist es richtig, wenn wir nur eine Krankenkasse haben. Wenn wir sagen, wir wollen Innovation und Ideen einen Raum bieten, dann ist die Diskussion, wie viele Krankenkassen wir haben, vollkommen fehl am Platze. Und jetzt dürfen Sie mir Ihre Frage stellen, den neuen Mythos.
Genau, die Digitalisierung löst alle Probleme.
Die Digitalisierung wird uns, wenn wir es richtig anpacken, massiv unterstützen, das eine oder andere Problem aus der Welt zu schaffen. Beginnen wir mit dem bürokratischen Teil. Vielleicht ändern wir das eine oder andere Gesetz doch nicht, weil wir keine Mehrheit haben. Aber wir können die Bürokratie überlisten, indem wir KI diese Dinge machen lassen, weil wir lernen, den richtigen Prompt zu erstellen. Das wäre ja auch eine pfiffige Methode, Bürokratie einzudämmen, indem wir sie mit Rechenleistung beantworten. Und was die Leistungserbringung angeht, denke ich, dass alle sich wünschen, dass der Mensch ein Faktor ist. Aber wenn die humanoide Robotik helfen kann, die eine oder andere Tätigkeit noch zu erleichtern, dann wäre das natürlich toll, dass wir die Zeit auch für den Patienten haben, die er sich wünscht im sozialen Miteinander.
Vielen Dank. Herr Hebler, wollen Sie noch ergänzen aus Ihrer Sicht?
Ja, also ich glaube, ist immer das definitiv. Also ich glaube, dass die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz gerade im Bereich der gesundheitlichen Versorgung riesige Fortschritte bringen wird. Also ich glaube, die Möglichkeiten, die wir bekommen werden, können wir uns aus heutiger Sicht wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, glaube ich, bleibt immer eins, Entscheidungen im medizinischen Bereich muss am Ende immer ein Mensch, sprich ein Arzt, ein Behandler treffen. Ich glaube, das sollten wir nicht der KI überlassen. Aber die KI unterstützend hinzuzuziehen, ist definitiv notwendig und wird auch die Möglichkeiten schaffen, effizienter zu agieren und auch teilweise treffsicherer zu agieren. Wenn man sich heute teilweise anschaut, in der Diagnostik, was KI dort bereits leistet, das kann der Mensch teilweise schlicht und ergreifend nicht leisten. Aber wie gesagt, der Endentscheider aus meiner Sicht muss ein Arzt, muss ein Behandler bleiben oder eben der Patient. Das würde ich ungern einer KI überlassen.
Komme ich zum letzten Mythos. Gesundheitsreformen bringen Kosteneinsparungen.
Ja, Dietrich hat es vorhin gesagt, die Frage ist es mal, ob welches Ziel eine jeweilige Reform verfolgt. Also es gibt natürlich Gesundheitsreformen, die ist mal das Thema der Kostendämpfung, der Kostenreduzierung ist mein Blick haben. Dann mag es sein, per se, wenn ich mir die Reformen der letzten Jahre anschaue, haben wir allerdings immer eigentlich nie Kosten gespart, sondern wir hatten eher Reformen, die teuer waren, nicht aber unbedingt immer hinterher für bessere Qualität und bessere Versorgung gesorgt haben. Ich hatte vorhin ein paar Beispiele genannt. Von daher würde ich mal sagen, Gesundheitsreformen können, wenn sie gut gemacht sind, beides. Sie können die Qualität verbessern und sie können Kosten sparen. Die Realität sieht manchmal ein bisschen anders aus.
Die Frage ist das Ziel. Wenn die Gesundheitsreform die Ausweitung der Leistungen im Blick hat, dann wird es nicht preiswerter werden. Ich würde gern ein anderes modales Hilfsverb einfügen. Gesundheitsreformen müssen die Kostendämpfung in den Blick nehmen.
Ja, meine Herren, wir kommen zum Abschluss unseres Podcasts. Was ist aus Ihrer Sicht ein Fazit beziehungsweise ein Abschlussplädoyer, ein Schlusswort mit Blick auf die Zukunft der gesetzlichen Krankenversicherung oder der nahen Zukunft, muss man ja sagen? Herr Hippler.
Ja, mein Fazit ist, dass zum einen die gesetzliche Krankenversicherung eine Errungenschaft ist, die ich nicht missen möchte. Nicht, weil ich in der gesetzlichen Krankenversicherung arbeite, sondern weil ich von dem Grundmodell überzeugt bin. Ich glaube aber, wir haben ganz, ganz viele Baustellen, die wir dringend angehen müssen, damit auch die Akzeptanz der gesetzlichen Krankenversicherung der Versicherten auch weiterhin erhalten bleibt. Dazu gehört eine gute Qualität, dazu gehört eine solidarische Finanzierung, dazu gehört aber auch vor allen Dingen eine Finanzierung, die leistbar und tragbar ist für alle Beteiligten. Und dann bin ich auch nicht bange, dass das System der gesetzlichen Krankenversicherung auch die nächsten Jahrzehnte dann auch gut bewältigen kann.
Herr Dietrich, wie sehen Sie ein Abschlussfazit?
Ja, unsere Vorfahren haben nicht umsonst solidarische Krankenkassen gegründet. Und diese Krankenkassen, diese gesetzliche Krankenversicherung, sind ein Standortvorteil unseres Landes und ein stabilisierender Faktor der Gesellschaft. Wir sind aufgefordert, diesen Schatz zu bewahren, weiterzuentwickeln, damit nicht durch Fehler in der Finanzierung dieses System gänzlich in Frage gerät. Das ist der Auftrag. Vieles erhalten, aber so anpassen, dass es für alle leistbar ist und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft nicht weiter eingeschränkt wird.
Vielen Dank, meine Herren. Vielen Dank für das Gespräch hier in unserem gemeinsamen Podcast. Einmal nach Erfurt, vielen Dank, Herr Hippler. Nach Frankfurt, vielen Dank, Herr Dietrich. Und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir sind demnächst wieder da, wenn es wieder heißt, alles geregelt, unser Arbeitgeber-Podcast. Aber wenn Sie noch etwas wissen möchten zu den Themen der politischen Diskussion, die wir jetzt gerade eben angeteasert haben, die IKK Classic hat ein LinkedIn-Podcast. Account. Dort sind interessante Beiträge zur politischen Meinungsbildung und dem Status der konkreten Umsetzung unserer Gesundheitsreform fast täglich zu finden. Insofern schauen Sie rein und machen Sie sich schlau, gerade wenn es um diese Themen geht. Das war's für heute. Vielen Dank. In Kürze erscheint die nächste Folge von Alles geregelt. Und wenn Sie bis dahin ein paar Minuten Zeit haben, uns in Ihrer Podcast-App zu bewerten, dann freuen wir uns sehr. Wenn Sie Fragen haben, Lob, Kritik oder Themenvorschläge, schreiben Sie uns gerne an allesgeregelt@ikkklassik.de oder auf unseren bekannten Social-Media-Kanälen sind wir überall erreichbar. Vielen Dank.